Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Mit Lennart Pyritz, herzlich willkommen. So klingen Johnstones Pfeiffrösche. Die Tiere können so laut sein, dass ihre nächtlichen Konzerte in Teilen Südamerikas wegen Lärmbelästigung zu einem Verfall der Grundstückpreise führen. Und diese Frösche verbreiten sich sehr erfolgreich in fremden Weltregionen. Und diese Eigenschaft hat jetzt ein Forschungsteam untersucht und dabei gleich ein neues invasionsbiologisches Konzept entwickelt. Was dahinter steckt, hören Sie später im Lauf der Sendung. Zuerst blicken wir auf eine Warnung, die seit gestern Abend für Wirbel sorgt. Es ist nur ein einzelner Satz, aber der hat es in sich. 22 Worte, die ins Deutsche übersetzt so lauten, Zitat, das Risiko des Aussterbens durch KI, also künstliche Intelligenz, zu mindern, sollte neben gesellschaftlichen Risiken wie Pandemien und Atomkrieg eine globale Priorität sein. Was dieser Aufruf konkret bedeutet, warum er gerade jetzt kommt und was dahinter steckt, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Piotr Heller, der das Thema künstliche Intelligenz seit Jahren für uns verfolgt. Piotr, von wem stammt dieser Satz überhaupt?
Also er wurde vom Center for AI Safety veröffentlicht. Das ist eine Non-Profit-Organisation. Unterschrieben haben ihn über 350 KI-Experten im weitesten Sinne. Da sind prominente Forscher dabei. Und es sind auch Industriegrößen. Sam Altman, das ist der Chef von OpenAI, der Firma hinter ChatGPT. Der Technikchef von Microsoft ist dabei. Und auch der Chef von Googles KI-Schmiede DeepMind hat das unterzeichnet.
Und warum kommt diese drastische Warnung gerade jetzt?
Ja, meine Vermutung wäre, dass das mit der schnellen Entwicklung der Technologie auch zusammenhängt. Wir sehen es ja, es geht in den letzten Monaten rasant schnell. KIs, die auf Befehl täuschend echte Bilder produzieren, KIs, die wie jetzt ChatGPT menschenähnliche Unterhaltung führen und die auch in der Lage sind zu programmieren oder Menschen von etwas zu überzeugen, das unwahr ist. Mit dieser Technologie gehen jetzt natürlich Sorgen einher. Massive Jobverluste durch Automatisierung, politische Destabilisierung, weil man nicht mehr weiß, was echt ist und was KI generiert. Oder auch automatische Propagandakampagnen sind denkbar. Der Direktor des Center for AI Safety, das ja den Brief veröffentlicht hat, sagt, dass viele aus der KI-Industrie diese Sorgen bislang still geteilt haben und dieses Statement so eine Art Coming Out ist. Sie gehen mit ihren Sorgen an die Öffentlichkeit.
Und wovor warnen die Fachleute da nun genau?
Das ist es ja eben. Sie warnen nicht vor konkreten Szenarien. Wir können den Satz ja Stück für Stück durchgehen, ist ja nicht so lang. Sie sprechen von einem Risiko des Aussterbens durch KI, also eine existenzielle Bedrohung für die Menschheit. Das stellen sie auf eine Stufe mit Pandemien und Atomkrieg und fordern ähnliche Anstrengungen, dieses Risiko zu mindern. Aber wie wir jetzt von ChatGPT hilft mir beim Schummeln und schreibt meine E-Mails genau zum Ende der Menschheit kommen, das lassen die offen.
Und warum ist dieses Statement so vage verfasst? Gibt es dazu schon erste Vermutungen?
Der Direktor des Center for AI Safety begründet das so, man wolle möglichst viele wichtige Persönlichkeiten hinter diesem Statement versammeln. Und viele teilen die generelle Sorge vor KI, aber die sind sich nicht sicher über die genauen Risiken oder die geeigneten Gegenmaßnahmen. Aber genau hier gibt es viel Kritik an dem Statement, denn andere Experten sagen jetzt, dass man schon spezifisch sein sollte, wenn man so ein Fass aufmacht. Und es gibt Kritiker, die den Unterzeichnern dieser Warnung ganz andere Motive unterstellen, als eben vor den Risiken von KI warnen zu wollen.
Welche Motive könnten das denn sein? Wie lautet die Kritik?
Also es sind ja Industriegrößen dabei und eine Unterstellung ist, dass die nur Werbung für ihre Produkte machen wollen. Und dann gibt es noch einen anderen Vorwurf, den man oft hört. Die Ethikforscherin Vary Aitken vom Alan Turing Institute in London hat ihn unter anderem ausgeführt und sie sagt Folgendes.
Wir hören diese Aussagen über die existenziellen Risiken von KI immer öfter. Und sie kommen vor allem von Leuten aus dem Silicon Valley. Ich halte sie für ein Ablenkungsmanöver.
Ablenkungsmanöver, was meint sie damit?
Es ist ja tatsächlich so, dass diese Warnungen öfter kommen, werden aber selten konkret. Und jetzt leitet sie daraus ab.
Jedes Mal, wenn wir diese Warnungen hören, lenkt uns das davon ab, die Leute und Organisationen, die diese Systeme entwickeln und einsetzen, zur Verantwortung zu ziehen. Wir konzentrieren uns dann auf hypothetische Zukunftsvisionen.
Also das ist praktisch auch ein Appell, den Vary Aitken hier formuliert. Wir sollten uns nicht mit hypothetischen Zukunftsvisionen aufhalten, sondern auf konkrete Risiken der KI eingehen und ihre Macher zur Verantwortung ziehen. Und konkrete Risiken gibt es ja genug, haben wir ja gerade besprochen. Automatische Betrugsaktionen, Jobverluste. Und es tut sich auch tatsächlich was. Die EU zum Beispiel plant eine KI-Verordnung, deren Kern es ist, KI je nach Risiko, das von ihr ausgeht, mit Einschränkungen und Regularien zu belegen.
So gefährlich wie Pandemien und Atomkrieg? Fragezeichen. Fachleute haben in einem sehr kurzen, sehr drastischen Statement vor den Risiken durch künstliche Intelligenz gewarnt. Was dahinter steckt, haben wir mit dem Fachjournalisten Piotr Heller eingeordnet. Vielen Dank dafür.
Quantentechnologie. Im Realitätscheck.
Bei der Entwicklung von Quantencomputern, die künftig mal alle konventionellen Superrechner in den Schatten stellen sollen, da dominieren derzeit die US-Unternehmen Google und IBM das Feld. Beide haben Prototypen, auf die User schon via Cloud zugreifen können. Doch auch in Europa will man mitmischen bei dieser Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts. Und das finnische Startup IQM zum Beispiel tüftelt ebenfalls an einem Quantenrechner und setzt dabei auf dieselbe Basistechnologie wie Google und IBM. Frank Rothelüschen hat die Filiale des Startups in München besucht.
Wir bauen weltweit führende Quantencomputer zum Wohle der Menschheit, heute und auch in der Zukunft.
Fragt man Peter Eder nach der Mission seines Unternehmens, ist die Antwort durchaus vollmundig.
Das heißt, wir bauen unsere Systeme, um Anwendungen zu ermöglichen, die der Menschheit auch weiterhelfen.
Anwendungen wie optimierte Routenpläne für Speditionen oder extrem schnelle Computersimulationen für die Materialforschung und die Entwicklung von Medikamenten.
Wenn ich herausfinden kann, wie ein bestimmtes Atom oder Molekül an ein anderes andockt, kann ich auch herausfinden, wie wird eine Medizin im Körper wirken. Dafür sind Quantencomputer besonders gut geeignet.
IQM, so heißt das Startup, bei dem Peter Eder arbeitet. Gegründet wurde es 2019 als Spin-off der Aalto-Universität in Helsinki. Mittlerweile gibt es auch in München eine Filiale. Quantenrechner lassen sich auf verschiedene Weise bauen. Sie unterscheiden sich vor allem in der Art ihrer elementaren Recheneinheiten. IQM setzt auf dasselbe Konzept wie die Technologiegiganten IBM und Google aus den USA.
Wir realisieren das in unserer Hardware mit sogenannten supraleitenden Qubits, also supraleitenden Mikrowellenschaltkreisen. Der Vorteil von diesen supraleitenden Mikrowellenschaltkreisen ist, dass wir sie ingenieursmäßig fertigen können. Wir können bekannte Fertigungstechnologien verwenden, die heute schon in der klassischen Chipherstellung verwendet werden.
Seit Ende 2021 betreibt IQM eine kleine Chipfabrik in Finnland. Die fertigt bislang Chips mit maximal 20 Qubits, deutlich weniger als bei der Konkurrenz. Die Quantenprozessoren von Google haben bis zu 72 supraleitende Schaltkreise. IBM testet derzeit sogar einen mit 433 Qubits. Sieht ganz nach übermächtiger Konkurrenz aus. David gegen Goliath. Um sich dennoch zu behaupten, setzt IQM auf eine besondere Strategie. Während die Weltkonzerne an einem universell einsetzbaren Quantencomputer arbeiten, tüftelt das Startup an Chips, die maßgeschneidert sind für spezielle Aufgaben.
Das ermöglicht uns natürlich, Systeme zu bauen, die darauf optimiert sind, spezifische Algorithmen und damit auch spezifische Problemstellungen zu bearbeiten. Das ist eines unserer wesentlichen Alleinstellungsmerkmale.
Die Quantenchips von Google und IBM entsprechen dem Prozessor eines Laptops. Auf dem können viele Programme laufen, Textverarbeitung, Webbrowser, Fotosoftware. Doch es gibt auch Spezialchips, etwa in Autos oder Waschmaschinen. Die können zwar nur eingeschränkte Jobs erledigen, das aber sehr gut, zum Beispiel Wäsche waschen. Diesen Spezialchips ähnelt der Quantenprozessor aus Finnland.
Kann man so sehen, vielleicht etwas komplexer als in der Waschmaschine, ja.
Bislang aber gilt für IQM das Gleiche wie für andere Hersteller. Einen konkreten Nutzen bieten die heutigen Modelle noch nicht. Stattdessen fungieren sie als eine Art Spielwiese, auf der sich künftige Nutzer an die Technik herantasten können.
Dass die Industrie mal rausfinden kann, wie arbeitet man mit dieser Technologie, welche Algorithmen kann man auf dieser Hardware laufen lassen und wie skalieren diese Algorithmen.
Als Kunden konnte IQM bislang Rechenzentren gewinnen in Helsinki, Barcelona und Garching bei München.
Wir sehen zum heutigen Zeitpunkt tatsächlich die akademischen und auch nicht akademischen Hochleistungsrechenzentren als unsere ersten Kunden. Also Integration in diese Hochleistungsrechenzentren ist das, worauf wir aktuell den Fokus haben.
Ein Schnäppchen sind die Quantenchips aus Skandinavien allerdings nicht.
Da werden Sie einige Millionen Euro anlegen müssen.
Vor allem in einer Hinsicht sieht EDA einen Vorteil gegenüber der US-Konkurrenz. Die Quantenrechner von IQM werden in Europa gefertigt und auch betrieben.
Wir wollen unsere Daten nicht nach Amerika. Wir wollen unsere Daten nicht nach China schicken. Wir wollen unsere Daten bei uns behalten. Daten- und Technologiesouveränität, das erreicht man mit Systemen, die man am Standort hat.
Für dieses oder nächstes Jahr peilt die Firma einen Chip mit 50 Qubits an. Ob IQM das Zeug hat, den Tech-Giganten aus den USA zumindest bei Nischenanwendungen ernsthaft Konkurrenz zu machen, muss sich zeigen.
Quantentechnologie im Realitätscheck. Reife der Technologie.
5 von 9. Das finnische Startup baut kleine, aber funktionierende Quantenchips.
Disruptives Potenzial.
Groß, aber vorerst auf bestimmte Aufgaben beschränkt.
Einzug in die Praxis.
Rechenzentren nutzen den Quantenprozessor von IQM bereits als Ergänzung für ihre konventionellen Computer und erwarten in einigen Jahren konkrete Vorteile.
Ein Beitrag von Frank Grotelüschen. Bisamratte, Zebramuschel oder Beifußambrosie, das sind Arten, die früher nicht in Deutschland vorgekommen sind, sich aber inzwischen hier verbreiten. Gefährden solche gebietsfremden Arten in ihrem neuen Lebensraum die biologische Vielfalt, werden sie auch als invasiv bezeichnet. Aber besiedeln da eigentlich nur einzelne Arten eine neue Region? Im Fachmagazin Microbial Ecology hat ein Forschungsteam jetzt anhand eines Frosches ein neues invasionsbiologisches Konzept vorgestellt. Kernbotschaft: Eine Art kommt nicht allein, sondern bringt quasi Huckepack auf und im Körper noch viele andere Organismen mit. Über die Einzelheiten habe ich vor der Sendung mit dem Studienautor Raphael Ernst gesprochen, Kurator für Amphibien und Reptilien und Wissenschaftler an den Senckenberg Naturhistorischen Sammlungen in Dresden. Herr Ernst, dass invasive Arten andere Organismen ja sozusagen im Schlepptau haben oder zumindest haben können, das liegt auf der Hand, zum Beispiel der Chytridpilz bei Amphibien. Inwieweit geht denn Ihr neues invasionsbiologisches Konzept, das Sie Nested Invasions oder verschachtelte Invasionen nennen, darüber hinaus? Was steckt dahinter?
Ja, es ist in der Tat so natürlich, wie Sie richtig sagen. Invasive Arten haben Pathogene oftmals im Schlepptau und das weiß man durchaus auch von dem von uns untersuchten Frosch, den Johnson's Five-Frosch. Chytridpilz ist so ein Beispiel, was bei Amphibien sehr relevant ist. Unser Ansatz geht allerdings hier noch einen ganzen Schritt weiter. Also anstelle einzelner ausgewählter Erreger haben wir komplette Mikrobengemeinschaften, also das sogenannte Mikrobiom einer vermeintlich invasiven Froschart untersucht. Also in der Betrachtung steht jetzt nicht mehr ein einzelner gebietsfremder Organismus, sondern quasi eine potenziell invasive Organismengemeinschaft. Man kann also sagen, dass mit jeder Einbringung eines invasiven Taxons oder einer gebietsfremden Art potenziell komplette kleine Ökosysteme verfrachtet werden. Und bislang hat man das überhaupt nicht untersucht oder gezielt angeschaut. Und wir wissen bislang auch quasi gar nichts über die Auswirkungen dieser eingebrachten, ja, Ökogemeinschaften sozusagen.
Sie haben es jetzt schon kurz angesprochen. Sie haben dieses Konzept anhand eines konkreten Fallbeispiels untersucht, und zwar anhand des Johnstone-Pfeif-Frosches. Ganz kurz, was sind das für Frösche und wo und wie leben die normalerweise?
Ja, das sind sehr kleine, daumennagelgroße Frösche, die ursprünglich aus der Karibik stammen, genau von den kleinen Antillen. Aufgrund der Verbreitung dieses Frosches, der inzwischen über weite Teile Südamerikas verteilt ist, aber auch in stabilen Populationen in europäischen Gewächshäusern, auch in Deutschland vorkommt, wird die Froschart in der Internationalen Datenbank für invasive Arten auch als eine der invasivsten Amphibienarten weltweit geführt. Also genauso invasiv wie das bekannte Beispiel des amerikanischen Ochsenfrosches oder der Agarkröte. Wir haben tatsächlich aber in vorangegangenen Studien zeigen können, dass die Tiere eher passiv verbracht werden über den Zierpflanzenhandel und dann in eher anthropogenen Habitaten, also menschendominierten urbanen Habitaten vorkommen. Nichtsdestotrotz, dort sind sie sehr erfolgreich. Ja, wir wollten hier tatsächlich einfach wissen, warum sich die Art so gut etablieren kann in den Einbringungsgebieten und welche Faktoren hier eine entscheidende Rolle spielen können.
Wie haben Sie jetzt bei diesen Fröschen eine verschachtelte Invasion beobachtet? Sie haben eben von Mini-Ökosystemen gesprochen, die kommen. Wie muss man sich das bei diesen Fröschen vorstellen?
Mhm. Man weiß bei Amphibien, dass die Mikroflora auf der Haut, aber auch im Darm durchaus divers ist. Also eine Vielfalt von Mikroorganismen auf der Haut eine Rolle spielen. Das hat mit der Biologie von Amphibien zu tun, die aufgrund der Hautatmung immer feuchte Haut haben. Insofern war es naheliegend zu schauen, welchen Einfluss, welche Zusammensetzung diese Mikroflora hat und welchen Einfluss sie haben kann für die Etablierung einer gebietsfremden Art in einem neuen Gebiet. Natürlich auch anschließend die Frage, kann es zu einem potenziellen Austausch zwischen den Mikroben kommen, zwischen der eingebrachten Art und den Mikrobengemeinschaften in den Einbringungsgebieten?
Mhm. Dann erstmal die Frage, wie viel Mikroben bringen diese Frösche mit oder wie gut konnten sie tatsächlich dieses Mikrobiom untersuchen? Und die zweite, die Sie jetzt auch schon angesprochen haben, welchen Einfluss hat das beim Invasionsprozess?
Ja, also wir wissen nun nach unseren Studien, dass es zu einem nennenswerten Austausch zwischen dem Mikroorganismen, also dem Mikrobiom des eingebrachten Frosches und dem Mikrobiom der Umwelt in den Einbringungsgebieten kommt. In den Einbringungsgebieten ist es sehr interessant, dass hier eine größere Überlappung der Mikrobenzusammensetzung zwischen Frosch- und Umweltmikrobiomen zu verzeichnen war, was ein Hinweis auf ein größeres Austauschpotenzial sein könnte, vermutlich aufgrund des konkurrenzfreien Raums, weil hier neue Organismen mit eingebracht werden, die keine Konkurrenten haben. Ich spreche jetzt hier von den Bakterien, die primär im Fokus der Studie standen. Also zu den Vertretern, die hier eine Rolle spielten auf dem Hautmikrobiom, sind Vertreter, die man auch in der Humanmedizin kennt, wie Pseudomonas, ein Erreger, der zu Lungenentzündungen führen kann, aber auch Acinetobacter, was typisch für Hautfloren ist, auch bei Menschen. Die Darmflora ist ein bisschen konservativer. Es findet mehr Austausch zwischen Haut- und Umweltmikrobiomen statt, aber auch zwischen Darm- und Umweltmikrobiomen. Hier wären vielleicht Clostridien zum Beispiel zu nennen, die in der Humanmedizin bekannt sind, weil sie bei Schwächungen zu Durchfällen führen können. Also die Mikrobiome der Umwelt in den Einbringungsgebieten und die der Frösche interagieren hier in sogenannten Metagemeinschaften. Es kommt also zum großen Austausch. Wir wissen aber bislang tatsächlich nicht, welche Funktion das hat, zum einen für die Etablierung der eingebrachten Art, zum anderen aber auch, welche Auswirkungen es auf die lokalen Mikrobengemeinschaften haben kann.
Wenn Sie da Hypothesen aufstellen müssten, was wäre denkbar? Welche Ideen haben Sie, wie sich solche Nested Invasions, verschachtelte Invasionen dann auch auswirken könnten?
Ja, dadurch, dass wir jetzt quasi mit einer gemeinschaftsökologischen Brille auf die Invasion schauen, nehmen wir eigentlich die Dynamik und Zusammensetzung der ganzen Mikrogemeinschaften in den Blick. Und man kann sich sehr wohl vorstellen, dass es hier zu großen Veränderungen kommt. Denkt man an die Funktionen, die Mikroorganismen in ökosystemaren Prozessen haben. Hier spielen sie ja eine große Rolle in Nährstoffkreisläufen, Abbau organischer Substanzen, aber natürlich auch Krankheiten. Und wenn man sich vorstellt, dass hier ganze Mikrogemeinschaften transferiert werden, dass es hier zu Austauschprozessen in den Zusammensetzungen kommt, dann kann das natürlich weitreichende Folgen haben, die aber bislang eben nicht systematisch untersucht wurden.
Invasive Arten als Mini-Ökosystem. Über das neue Konzept der verschachtelten Invasionen haben wir mit dem Biologen Raphael Ernst gesprochen. Und wir bleiben beim Thema. Friederike Walchner-Seri hat die Wissenschaftsmeldung des Tages zusammengestellt. Und in der ersten geht es um die Frage, warum sich manche invasiven Arten besonders schnell ausbreiten.
Einer gängigen Vermutung zufolge können sich invasive Spezies leichter in Gebieten ausbreiten, in denen es bereits viele andere Arten gibt, weil dort besonders gute Lebensbedingungen herrschen. Eine andere Theorie besagt, dass sich die Einwanderer stärker verbreiten, wenn es nur wenige konkurrierende Fischarten und dafür ausreichend Platz gibt. Ein internationales Team kommt jetzt in einer Studie im Fachmagazin Nature Communications zu dem Ergebnis, dass beide Hypothesen teilweise richtig sind. Dafür analysierten die Forschenden Daten von mehr als 1800 nordamerikanischen Fischgruppen. Demnach verbreiten sich invasive Spezies auch in artenreichen Gebieten. Schwierig wird es allerdings, wenn es Konkurrenz mit sehr ähnlichen Eigenschaften und Ansprüchen gibt. Besonders erfolgreiche invasive Fische waren außerdem meist etwas größer, lebten länger oder vermehrten sich schneller als die heimischen Arten.
Die Pest verbreitete sich bereits vor 4000 Jahren in Großbritannien.
Ein britisches Forschungsteam hat Skelettproben von 34 Personen analysiert, die aus einem Grab in einem historischen Steinwall in Cumbria und einem Massengrab bei Somerset entnommen wurden. Im Zahnmark von zwei Kindern und einer etwa 40-jährigen Frau entdeckten die Forschenden DNA-Spuren von Yersinia pestis, dem Pesterreger. Radiokarbonmessungen ergaben, dass die drei Personen etwa zur selben Zeit lebten, und zwar vor rund 4000 Jahren in der frühen Bronzezeit. Damit handelt es sich um den ältesten Nachweis der Pest in Großbritannien, heißt es in der Studie im Fachmagazin Nature Communications.
Ein Cambridge-Forscher hat ein Manuskript mit mittelalterlicher Comedy gefunden.
James Wade, Professor für englische Literatur in Cambridge, entdeckte das historische Schriftstück aus dem 15. Jahrhundert zufällig bei einer Recherche in der schottischen Nationalbibliothek. Es handelt sich um eine Sammlung mittelalterlicher Live-Comedy-Auftritte eines unbekannten Minnesängers. Verschriftlicht wurden die Texte von einem Mann namens Richard Heath, der sich mit folgendem Satz als Autor zu erkennen gibt.
Von mir Richard Heath, weil ich bei diesem Gelage war und nichts getrunken habe.
In den Texten werden Könige, Priester und Kleinbauern gehänselt und das Publikum aufgefordert, mehr Alkohol zu trinken. Die Publikation ist im Magazin The Review of English Studies erschienen.
Die Treibhausgasemissionen durch den Verkehr in Großstädten könnten deutlich gesenkt werden.
Und zwar innerhalb von 15 Jahren. Zu diesem Ergebnis kommt eine Modellstudie eines deutsch-französischen Forscherteams im Fachmagazin Nature Sustainability. Dafür berechneten die Forschenden den voraussichtlichen Ausstoß von Klimagasen für 120 Großstädte weltweit in unterschiedlichen Szenarien für jede Stadt. Und zwar unter der Voraussetzung, dass der Lebensstandard der Bürgerinnen und Bürger durch die neuen Klimaschutzmaßnahmen insgesamt nicht sinken darf. Den Modellrechnungen zufolge könnten innerhalb von 15 Jahren bis zu 22% der Emissionen eingespart werden. Durch effizientere Autos, Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr, Spritsteuern und eine klimafreundlichere Stadtentwicklung. Und das bei einem leichten Anstieg von allgemeinem Lebensstandard und Qualität.
Das waren die Meldungen des Tages heute mit Friederike Weichner-Seri. Nachhören können Sie die wie immer online oder auch in unserer DLF-Audiothek-App.
Sternzeit, 31. Mai. Der Sternenhimmel im Juni. In keinem Monat sind die Nächte so kurz wie im Juni. Denn am 21. erreicht die Sonne ihren höchsten Stand am Himmel. Auf der Nordhalbkugel fängt der Sommer an. In der Mitte Deutschlands steht die Sonne dann fast 16,5 Stunden über dem Horizont. Nahe der dänischen Grenze ist es noch knapp eine Stunde mehr. Hoch im Norden geht die Abend direkt in die Morgendämmerung über. Astronomisch wird es dort im Juni nicht dunkel. In den kurzen Nächten zieht zunächst die Venus die Blicke auf sich. Unser innerer Nachbarplanet erreicht den größten Abstand von der Sonne in dieser Abendsichtbarkeit. Nicht weit von ihr steht der Mars, der äußere Nachbar der Erde. Allerdings ist er fast 500 Mal lichtschwächer und daher viel unauffälliger als die Venus. Am 21. und 22. Juni gesellt sich die Mondsichel zu den beiden Planeten. Dies ist der wohl schönste Himmelsanblick des Monats. Schon am Morgen des 10. Juni leuchtet der abnehmende Halbmond nahe dem Planeten Saturn, der nach Mitternacht im Sternbild Wassermann am Südosthimmel zu sehen ist. Am Morgen des 14. Juni begleitet die hauchdünne Sichel den Riesenplaneten Jupiter. Die beiden zeigen sich in der Morgendämmerung im Osten. Am kommenden Wochenende kriecht die komplett beleuchtete Mondscheibe tief über den Südhimmel. In der Nacht zu Sonntag zeigt sich knapp unterhalb des Mondes Antares, der Hauptstern im Skorpion. Der Vollmond leuchtet noch tiefer als die Sonne im Winter und gibt so den hellen Sommernächten ein geradezu magisches Licht.
Und damit geht Forschung aktuell für heute zu Ende. Mein Name ist Lennart Pyritz. Danke fürs Zuhören, einen schönen Abend und bis bald.
Hörtipp.
Klimawandel.
Pandemie.
Erinnerungsprozesse.
Symbiose.
Mikrobielle Gemeinschaften.
Relativitätstheorie.
Wissenschaftler. Sie erklären uns, wie die Welt funktioniert. Aber was sind das eigentlich für Menschen?
Ich bin ja Norddeutsche und in Norddeutschland ist Gegenwind Energie.
Und wie sind Sie in der Wissenschaft gelandet?
Also diese Professorenlaufbahn, das ist schon eine lange Kiste.
In unserem neuen Podcast People of Science finden wir das heraus. Psychologieprofessor Berthold Meyer.
Das bin ich.
Trifft Top-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und spricht mit ihnen über ihren Karriereweg, über aktuelle Debatten und über ihre Leidenschaft, die Wissenschaft.
Wissenschaft ist der beste Job der Welt.
People of Science. Wer macht Wissenschaft? Überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich in der DLF-Audiothek.